Hallo, hier ist Michael Kreder mit einer neuen Ausgabe des Eule-Podcasts. Heute habe ich zwei ganz besondere Gästinnen bei mir, nämlich Anja Bär und Lea Herbert von den Predigt-Buddies. Und wir wollen zusammen sprechen über die Liebe zur Predigt. Hallo Anja.
Hallo Michael, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne. Ich habe dich eingeladen, weil ihr ja diesen wunderbaren Podcast Predigt Buddies macht. Ich wollte aber erstmal noch zu deiner Person einmal wissen, weil vielen, selbst die, die euren Podcast hören, wissen es ja gar nicht so genau. Du bist Pastorin, wenn man ja richtig sagt, nach Norddeutschland.
Ja.
In Bremen-Lesum, ne, in der Freien Evangelischen Gemeinde der Auferstehungskirche, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, fast. In der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde.
Ach, oh Gott, man muss es so rum sagen. Genau.
Nee, alles gut. Das Spannende ist, wir haben ja gerade den Predigtpreis bekommen, ne? Und da steht tatsächlich in der Festschrift drin, dass wir Baptistinnen sind, und dann steht da von der FEG. Und nee, leider gibt es diese beiden Bünde, den BEFG, vor dem bin ich, und den Bund FEG. Das ist ein anderer Bund, auch Freikirche, auch ähnlich wie wir sortiert, aber noch mit anderen Schwerpunkten. Und ich bestehe nur deshalb darauf, weil ich glaube, dass es die HörerInnen durcheinander bringt. Ich bin Christin.
Ja.
Ich gehöre zu Jesus. Und ich bin halt bei Baptistens Pastorin. Genau, wir haben keine Pfarrer, ich bin Pastorin.
Ja. Genau, bei Bremen-Lesum.
Genau.
Und du bist auch hier, Lea. Hallo Lea.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke, auch von mir. Herzlichen Dank für diese Einladung.
Du bist keine Pastorin.
Stimmt so leider auch nicht.
Stimmt so nicht, nein. Ja.
Also auch ich bin Pastorin des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und war auch, ich weiß gar nicht genau, 12, 13 Jahre Pastorin in zwei verschiedenen Gemeinden, nicht parallel, sondern nacheinander. Und bin nach wie vor Pastorin des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und leite gerade das Gemeindejugendwerk, also die Bundesgeschäftsstelle des Gemeindejugendwerks in Elztal, also da, wo unser Bund seine ganzen Gebäude hat und seinen Sitz hat. Und das tue ich schon, auch als Pastorin, ja.
Du predigst dann auch wöchentlich dort, oder wie oft kommst du überhaupt noch zum Predigen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich predige ich jetzt nicht mehr jede Woche, sondern es sind, ich weiß es gar nicht so um und bei, also ich bin jetzt seit 10 Monaten dabei und ich würde sagen, ich habe dieses Jahr vielleicht 5 bis 8 Mal gepredigt. Mhm. Und dann ist es auch so, dass es nicht immer perikopenbezogen ist, weil es dann so kontextbezogen ist, in welchen Gottesdiensten oder in welchen Formaten ich dann predige. Genau, also ich habe viele Jahre tatsächlich Woche für Woche gepredigt und das ist aber jetzt vorbei, das stimmt.
Ja, so ist es, wenn man in so einen übergemeindlichen Dienst dann eintritt. Jetzt waren wir so ein bisschen davon ausgegangen, die Leute, die wissen natürlich, wer ihr seid und was ihr macht als Podcast. Aber es gibt vielleicht auch noch die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer, die trotz Predigtpreis, den ihr dieses Jahr bekommen habt, nicht so genau wissen, was denn eigentlich die Predigt-Buddies sind. Deswegen vielleicht noch ein paar Worte dazu. Die Predigt-Buddies sind es firmiert immer so unter Predigt-Podcast, aber für mich aus meiner Sicht passt es eigentlich, finde ich, gar nicht ganz so richtig, weil es ist ja eher so die Kategorie Predigt-Vorbereitungs-Podcast.
Mhm. Ja, stimmt.
Ich als Pfarrer höre den tatsächlich jedes Mal, wenn ich dran bin, gehört für mich dazu, da dann reinzuhören, was da gesprochen wird, weil das ist nach der ersten Textbegegnung ein sehr guter Einstieg zum drüber nachdenken, weil ihr einen wöchentlich mitnehmt auf eine, ich möchte es mal so sagen, Erkundungstour, eine Expedition durch den Text, recht offen, oft Antwortangebote, aber man ist eher so mit dabei auf der Suche mit euch zusammen. Das ist so mein Eindruck.
Ja.
Ist das so jetzt bei euch, dass euch was gefehlt hattet und ihr dann einfach damit angefangen habt, diese Predigt-Buddies zu machen? Oder wie kamt ihr da überhaupt auf die Idee?
Wir sind immer schon, also wir haben ja zusammen studiert.
Ah, okay.
Ich bin zwar um eine ganze Dekade älter als Lea, aber wir haben zusammen studiert und waren schon im Studium Freundinnen Und als ich in den Dienst ging, also wir haben nochmal jetzt gerade im Rahmen des Predigtpreises darüber nachgedacht, wie war das eigentlich? Im Rahmen meines Dienstbeginns hatte ich, da erinnerte Lea sich noch dran, Gott sei Dank, Lea gebeten, meine Vorstellungspredigt mit mir zusammen zu denken, sozusagen. Also zu. Und dann bin ich in den Dienst gegangen und kurz danach ging auch Lea in den Pastorendienst. Und dann haben wir ziemlich häufig telefoniert und gesagt, lass mal über den Text reden. Da war, wir reden von 2010 oder so, ja. Also, und dann kam Corona. Und während Corona haben wir dann eigentlich gedacht, also oder schon vorher immer, habe ich immer gedacht, man müsste eigentlich das aufnehmen, was wir hier sprechen, weil ich habe mir die Finger wund geschrieben bei unserem Gespräch, bei unseren Telefonaten, um mich immer noch an die Dinge zu erinnern, die wir gerade miteinander bearbeitet haben und gedacht haben. Und dann kam der Gedanke, lass uns das doch aufnehmen. Und während Corona Beginn schossen ja die Podcasts aus dem Boden.
Ja.
Und irgendwann hatten wir beide, Lea, du und ich, ne, wir hatten, glaube ich, zugleich im Prinzip diese Idee, lass uns doch einen Podcast machen. Oder wie war das? Was erinnerst du?
Ja, du hattest ja immer gesagt, das hätte man aufnehmen müssen.
Ja, genau.
Also wer uns tatsächlich regelmäßig hört, der hat wahrscheinlich auch schon mal wahrgenommen, dieses Predigt-Buddy, also Anja war schon mein Predigt-Buddy, schon, wie sie gerade gesagt hat, schon seit 2009, 2010 und andersrum. Das ist so ein, ja, wie wir immer sagen, so ein Kosenamen für einen Teilbereich unserer Freundschaft. Das heißt also, dieses Predigt-Buddies gab es schon vorher und wir haben schon auf unseren PastorInnen-Tagungen gesagt, jeder müsste eigentlich einen Predigt-Buddy haben, wo man darüber spricht, also weil, damit man sprachfähig wird, man muss das doch für sich klären, warum sich dieser Text lohnt zu predigen und was das Evangelium ist und was vielleicht der Bibel fehlen würde ohne diesen Text. Das waren alles so Dinge, die wir besprochen haben. Anja und ich haben dann später auch im wahrsten Sinne des Wortes Dialogpredigten in unseren Gemeinden gemacht und haben uns auch ähnlich wie bei den Predigtbuddies da lang gehangelt. Was muss man wissen? Mhm. Was ist das Evangelium? Was könnte der Text uns heute sagen? Und so weiter und so fort. Und da haben uns die Leute an den Lippen gehangen. Das gab sehr viel positives Feedback. Man musste natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht explodiert oder eskaliert an Minuten. Und dann haben wir gesagt, also Anja hat immer gesagt, wir hätten es aufnehmen müssen für uns beide. Also da hatten wir erstmal nur unsere persönliche Predigtvorbereitung im Blick. Und im Zuge von der Pandemie, das hat Anja gerade beschrieben, als dann die Zoom-Meetings unser Daily Bread wurden, neben dem Worte Gottes. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir das. Und dann war unser Motto, lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet. So, und dann haben wir einfach losgelegt. Und jetzt, dann hatten wir gesagt, wir machen das mal für ein Jahr.
Ja, genau.
Und aus diesem Jahr wurde, wäre irgendwie schon auch ziemlich cool, alle Perikopenreihen einmal durchzumachen.
Wo seid ihr jetzt?
Am Ende des vierten Jahres.
Ich finde ja, euren Podcast zeichnet aus, dass ihr auch viel Inspiration bietet aus der Kunst. Mhm. Also man findet bei euch auch eher so eine nachdenkende, gesprochene Predigthilfe, die dann immer so nützliche Querverweise hat. Also Predigthilfe hilft einem als Theologen ja dann, wenn man solche Querverweise hat, weil das Theologische, was da steht, das weiß man ja eigentlich selber. So, also dafür braucht man ja häufig eigentlich eine kleine Erinnerung vielleicht nochmal an sein Proseminar oder so, ja, aber dass vielleicht Christine Brudereck oder dass irgendjemand anders mal noch ein Gedicht geschrieben hat oder mal eine komplette Übertragung vom Hohen Lied irgendwie vorgenommen hat, das sind so Dinge, die weiß man. Oder man weiß sie zufällig eben nicht, je nachdem, wo man gerade herkommt. Und ihr habt das wirklich sehr, sehr häufig bei euch, solche Verweise, die dann auch einladen, weiter selbst auf Expedition zu gehen. Wo findet ihr da eigentlich so die Inspiration für oder woher habt ihr dieses Wissen, was ihr da dann alles mit in den Rucksack packen könnt, wenn ihr euch da auf den Weg macht? Weil das finde ich schon immer wieder recht erstaunlich.
Also meine Erfahrung ist, ich fange mal wieder an, meine Erfahrung ist, dass ich darüber, also es wird mir geschenkt, aber das liegt aber daran, ich glaube, dieses so kontinuierlich am Text miteinander zu arbeiten, wie wir das tun, öffnet, glaube ich, Räume, in denen wir selber oder in denen ich plötzlich empfangsbereit werde für etwas, was mir begegnet. Also ich suche jetzt nicht danach. Also ich gehe jetzt nicht auf die Suche vor der Aufnahme und denke mir, was könnte da wozu passen, sondern ich gehe durch mein Leben und stelle fest, da ist was und das passt dazu.
Also du hast jetzt nicht eine Liste so da liegen, wo du vorher geguckt hast und überlegt, also das Gedicht, das bringe ich jetzt mal mit, das heißt, oder das Kunstwerk fällt, also das ist mir jetzt irgendwie 3 Tage vorher eingefallen, das muss ich unbedingt anbringen in Minute 6.
Nein, also natürlich kann das passieren. Ich weiß, dass wir vor kurzem eine Aufnahme hatten, da habe ich dann aus dem Büchlein Trotzkraft von Christina Brudereck Gott, du schweigst und ich weigere mich immer wieder zurückzuschweigen. Das hatte ich tatsächlich 2 Tage vorher gelesen als Trostwort für mich und habe in der Aufnahme gedacht, hey, das passt. Aber jetzt, keine Ahnung, wenn es um Lieder geht oder um Bilder oder um Filme, dann das kommt während der Aufnahme. Das liegt aber daran, dass wir so verschränkt sind. Also würde ich jetzt mal unterstellen, wir haben unseren Alltag, unseren Glauben, unser Predigtbuddy-Gespräch miteinander verschränkt und dann passiert es automatisch. Jedenfalls geht mir das so. Ich glaube auch nicht, dass Lea sich hinsetzt und irgendwelche Wälzer wälzt, oder?
Nein, was ja stimmt ist, dass wir während der Aufnahme ist nicht der Erstkontakt mit dem biblischen Text, sondern den haben wir ein bisschen vorbereitet und wir arbeiten ja neben dem, was du schon gesagt hast, dass uns auch exegetische Kommentare interessieren und so weiter, ja komplett resonanzbezogen. Also wir gucken ja vorher, wo gehen wir mit dem Text in Resonanz wo docken wir an? Das ist ja unsere Frage. Mhm. So. Und ich würde das ähnlich sagen wie Anja. Ich glaube, ich bin kein David Garrett, ich kann nicht gut Geige spielen, aber was ich kann, ist, ich sammle in meinem Herzen alles, was irgendwie meine Seele nährt.
Ja.
So. Und dann komme ich, wenn ich einen biblischen Text lese, damit in Kontakt. Und das geht Anja und mir dann ja auch ganz oft so, dass wir auf einmal denken, da bin ich angedockt und da habe ich mich an dieses Lied erinnert oder an dieses Gedicht oder an dieses Bild oder ja oft auch Serien. Ich meine, es ist ja gar nicht so, dass wir die totalen der Herr der Ringe-Nerds sind oder so. Aber so oft ist es dann, dass er dachte, ach, guck mal, da musste ich dann an diese Szene denken. Oder natürlich, wenn wir über den Johannesbrief sprechen, dann sind wir auch irgendwie wieder bei irgendwelchen Serien, die das auch zum Thema haben, dass Licht die Finsternis besiegt. So, ne? Das sind ja auch die Storys, die heute noch funktionieren, dass sich das Gute durchsetzt, dass sich die Mitmenschlichkeit durchsetzt, dass sich die Liebe durchsetzt. Und all das entdecken wir immer wieder in der Bibel und bringen das dann in den Dialog oder gehen damit in Resonanz und das teilen wir. Das ist ja das, was wir zur Verfügung stellen, dass wir sagen, vielleicht so ein bisschen à la Hartmut Rosa, dass also wo wir in Resonanz gehen, haben wir die Fantasie, sind wir nicht komplett alleine damit. Mhm. Und wenn wir damit alleine sind, dann haben es andere aber schon mal gehört, womit Menschen in Resonanz gehen können. Und die Folge heißt der Liebe zur Predigt und ich würde sagen, das ist genau das, was ich in meinen Predigten versuche. Ich versuche zu teilen, womit ich in Resonanz gehe und hoffe, dass Menschen da andocken können.
Genau, so geht's mir auch.
Ich finde tatsächlich auch, dass man diese Liebe zur Predigt und auch jetzt schon alleine hier in diesem Podcast in den letzten 4-5 Minuten seid ihr auch darüber sprecht und es genauer erklärt, was ihr empfangt, was da im Entstehen ist, in euch im Gespräch und zwischen den unbekannten Hörerinnen und Hörern. Ja, und dem Vertrauen darauf, dass da etwas entstehen wird in diesem Dreieck mit mehreren großen Unbekannten, was da dann eigentlich so spürbar wird bei euch, ja, auch in dem ganz regulären Podcast von euch, dass da schon eine große Liebe und Leidenschaft auch einfach da ist für das Reden miteinander, mit Gott und mit anderen Menschen. Was ist da so auch eure Quelle dieser Leidenschaft und dieser Liebe, das immer wieder aufs Neue zu machen? Ich meine, Anja, du bist Pastorin, du machst es wahrscheinlich wöchentlich in manchen Phasen des Kirchenjahres, vermutlich auch sogar mehrmals die Woche, dass du immer noch weiterhin diese Liebe und diese Leidenschaft dir dann auch erhalten kannst. Ich merke da keinerlei Minderung jetzt, während ich mit dir rede.
Da gibt es auch keine Minderung. Also ich kann, was ist meine Quelle? Naja, ich würde sagen, meine Quelle ist Jesus, ernsthaft. Also ich bin ein total frommer Mensch, im besten Sinne, glaube ich. Ich liebe das so sehr, über das zu sprechen, wovon mein Herz voll ist. Und mein Herz ist voll von der Begeisterung über Jesus, auch von den großen Irritationen, die Bibel weitergibt. Also da gibt es ja einiges. Das ist ja in den letzten Folgen auch, glaube ich, ein paar Mal rausgekommen, dass es so ein paar so kritische Themen gibt, wo ich so denke, lass mal nochmal reden. So, und ich merke halt, ich bin so voller Staunen über das, was uns umgibt. Und auch voller Hoffnung, dass das, was mich beängstigt, dass das irgendwie einen Widerhall findet in einer Dimension, die ich Gott nenne, die ich Jesus nenne. Und weil ich so überzeugt bin davon, und das ist halt keine Kopfüberzeugung, sondern eine Herzensüberzeugung, deswegen ist das sozusagen die Speise, das heißt das Manna, das mir jeden Tag geschenkt wird. Und ich bin, wenn ich das so sage, das klingt immer so komisch, aber ich bin wirklich berufen. Ich kann das nicht anders sagen als genau das. Wenn du mich fragen würdest, wie ist das für dich, ja, dann sage ich, beten und predigen ist für mich wie atmen. Ich kann nicht anders.
Was ist das Ausatmen und was das Einatmen?
Das ist eine sehr coole Frage. Ich glaube, ich atme ein, ist wie bei dem Herzensgebet. Ich atme ein, Jesus Christus. Und ich halte inne. Und ich atme aus, Gottes Sohn. Und wenn ich also Jesus Christus einatme, dann ist das gewissermaßen das Wort Gottes, das ich in der Bibel, in einem Gespräch mit Lea oder mit unseren GästInnen, im Austausch über diesen Bibeltext und auch über alle anderen Texte, mit denen ich in Resonanz gehe, in Bezug auf mein Leben, indem ich das sozusagen aufnehme in mir, und ich atme aus, ist das, was ich daraus schließe oder welche Fragen ich habe oder welche, was mich daran begeistert oder was mich manchmal auch zum Weinen bringt. Also so, was mich zutiefst berührt. Und das Ausatmen ist manchmal dann eben auch die Predigt, vielleicht. Oder jedenfalls das, was ich zur Verfügung stellen kann. Aber es ist mir so ein krasses Bedürfnis, darüber zu reden, was Gott uns sagen möchte. Und zwar möglichst auf eine Weise, dass sich der andere nicht angepredigt fühlt. Also für mich ist eine Predigt nicht etwas, ich gehe auf die Kanzel, im Übrigen meide ich auch unsere Kanzel, wir haben sie jetzt mittlerweile auch nicht mehr, sondern für mich ist Predigen etwas, reden über das, was Gott uns zu sagen hat, wie aktuell das ist, wie es immer noch wichtig ist. Wir fragen ja auch manchmal, was würde uns fehlen, was würde der Bibel fehlen, gäbe es den Text nicht? Und ich stelle fest, egal wie schwierig ich einen Text finde, es trägt alles dazu bei, dass ich mich weiterentwickeln kann und damit hoffentlich auch die Menschen um mich her und die Gesellschaft.
Ja, das ist für mich, finde ich, auch einer der größten Vorteile von der Perikopenordnung. Also egal, man kann überall im Detail drüber streiten und so, aber dass man sich halt nicht irgendwie nach 8 Jahren hat man seine 7 Lieblingsthemen und drei davon kommen definitiv bei Pfarrer Müller. Das weiß man, genau. Das weiß man schon, egal um was es geht. Mhm. Man merkt jetzt auch in dem, was du gesagt hast, dass eben so eine Predigt, wenn man versucht, sie akademisch zu definieren, eigentlich nicht beikommt, weil man eben nicht rein rational, logisch wird vollumfänglich erklären können, was die Predigt ist, weil sie eben nicht nur dieses Geschehen ist, dieser Moment, den man fotografieren kann, während jemand auf der Kanzel steht und unten eine Gemeinde sitzt und lauscht, ne, was man so häufiger hat, wenn auch noch von Sonntagsreden oder so die Rede ist, ja, sondern dass es viel mehr ist, auch mit der Persönlichkeit zu tun hat und
ist ein Beziehungsgeschehen.
Ja, ja. Und genau, es ist eine intime öffentliche Handlung.
Ja, es ist eine intime öffentliche Handlung und deswegen bin ich nach einer Predigt auch immer erschöpft.
Ja,
immer.
Ja,
wenn man mich nach einer Predigt anspricht und mich kritisieren möchte, dann ist das total unbarmherzig, weil ich total geöffnet bin und alles, wir wissen ja, jede negative Äußerung, jede negative Kritik braucht 7 positive Äußerungen, damit man das auf Null bringt. Ja, das ist noch nicht gut geworden, das ist nur erstmal ausgeglichen. So, und deswegen bitte ich auch immer darum, dass ihr dürft mir alles sagen, aber schlaft eine Nacht drüber, dann können wir darüber reden. Ja, so, das ist das eine. Und das andere ist, ich droppe das mal, ich habe das vielleicht schon mal bei uns im Predigt-Buddy-Podcast gesagt, aber ich habe ja meine Masterpredigt mit einer Gnaden-4. Also ich habe eine Gnaden, ja wirklich, man muss mal sagen.
Hat man dich in die Scheune geführt? Dir schon mal das Gewehr gezeigt und dann.
Ganz so krass war es nicht, aber es war so, ich war schon angestellt, unser drittes Kind ist geboren im letzten Studienjahr und das war nicht ganz gesund und ich hatte sehr, sehr viele Arztbesuche und also ich war mega erschöpft und musste dann noch, ich war schon berufen hier nach Lesum und musste noch meine Masterpredigt abgeben und die war wirklich, ich sage heute, eine 4 ist es nicht. Aber sagen wir mal, ich habe schon besser gepredigt. Aber warum ich das eigentlich erzähle, ist, weil ich habe bestimmt einige fachliche Fehler gemacht. Das mag sein. Aber ich habe immer schon, auch im Kunstunterricht und im Musikunterricht und überhaupt, immer dann, wenn man sich so ein bisschen entäußert, habe ich gedacht, wie kann man das bewerten? Wie kann man allen Ernstes jemanden durchfallen lassen, wenn er nicht gerade Heresie von sich gibt, ja? So, und ich bin heute total versöhnt mit der 4, aber ich bin damals wirklich, ich habe so zu Lea gesagt, ich kann gar nicht predigen. Das war auch für mich der Punkt, an dem ich aufgehört habe, frei zu predigen. Also frei heißt, ich habe schon ein Mindmap ja gehabt, aber ich habe halt die Worte nicht ausformuliert. Und das war der Punkt, an dem ich aufgehört habe damit und Angst hatte, ich kann das gar nicht. Und dann waren die Predigt-Buddy-Gespräche für mich auch ein ganz großer Heilungsprozess, zu merken, ich habe doch sehr wohl was zu sagen. Und nur weil die mir eine Gnaden-4 gegeben haben, heißt es das nicht, dass ich deshalb nicht predigen kann. Ich will damit sagen, die Predigt ist, solange wir sie rein akademisch betrachten, kann man bestimmt Punkte finden, an denen wir sie bewerten können. Aber die Predigt, wenn sie aufhört, ein Beziehungsgeschehen zu sein, dann wird sie zu einer Abhandlung, dann wird sie zu einer Aneinanderreihung von lauter theologischen Wahrheiten. Und was haben wir dann gekonnt? Wir haben jedenfalls die Menschen nicht erreicht. Und es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, der Hauptsache, sie erreichen die Menschen. Nee, das auch nicht. Ich will nur sagen, es braucht ein Miteinander, ein sowohl, und das ist uns ja total wichtig in unserem Podcast, sowohl gründlich zu arbeiten, exegetisch sauber zu sein, als auch zu sagen, wir müssen die Menschen in Kontakt mit dieser alten, aktuellen, neuen Wahrheit und Weisheit bringen. Und das funktioniert am besten, wenn wir das Ganze mit unserer ganzen Person tun, die mit auf die Kanzel kommt.
Was ich bei dir jetzt recht stark raushöre, ist, dass man sich mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Intimität und der Verletzlichkeit, die da drin eben steckt, riskiert.
Man riskiert sich, absolut.
Aber gleichzeitig, und das war schon jetzt auch immer dann so ein Endhalbsatz bei dir, scheinst du dir ziemlich bewusst zu sein oder gerne auch du, Lea, dass man die schon auch eine Autorität hat?
Ja.
Also es ist ja schon auch ein Moment, ein Ort der kirchlichen Machtausübung. Egal, absolut, ob man es in der Freikirche ist, in der Landeskirche, in der katholischen, wo auch immer.
Auf jeden Fall. Darum ist ja machtsensible Kanzel, machtsensible Predigt auch ein großes Thema. Ich will nur noch mal da anschließen, was Anja gesagt hat. Also mir geht es auch so, dass ich mich da ganz zeige, sowohl im Podcast als auch bei der Predigt, natürlich dritte Schütze. Und das macht, finde ich, einen auch so verletzlich. Und hinzu kommt, und das ist Befreiung und ich finde auch manchmal Herausforderung, das Wesentliche, was da passieren soll, ist ja für uns unverfügbar.
Genau.
Also dass der Heilige Geist wirkt, dass er zu den Herzen spricht, dass da sich was ereignet, dass da was passiert. Und das finde ich Befreiung und ich fand es aber auch manchmal herausfordernd, weil es dann eben nicht nur darum geht, dass man sich vermeintlich sensationell gut vorbereitet oder dass man rein an seiner Performance arbeitet oder so, sondern es geht ja wirklich darum, dass, ich bleib wieder dabei, dass man sich als Resonanzfläche zur Verfügung stellt.
Ich finde es dann umso schwieriger mit bestimmten, so bei dir klang es jetzt gerade so durch, Anja, aber ich bin mir sicher, weil wir alle Menschen sind und das kennen als Erlösungs- und gnadenbedürftige Wesen, Lea, mit Krisen, in auch Predigtkrisen, also ich finde, es ist schon noch mal sehr existenzieller, wenn das der Beruf ist, wenn man so etwas, was man in anderen Bereichen Schreibblockade nennen würde, hat. Und das aber auch noch mal häufiger mit sowieso schon persönlichen Schicksalen zusammenkommt, mit allem, was so im Leben eben auch auf einen einprasselt, wie man dann schafft, damit umzugehen, sich selbst so verletzlich als Resonanzraum hinzugeben, weil es kennt ihr ja bestimmt auch, wir haben alle schon mal auch irgendwann, also ich will nicht sagen, dass es ständig vorkommt, ja, aber es kommt schon immer mal wieder vor, dass genau dann kommt der eine Typ mit seiner Bibel in der Hand am Ende an und sagt, ja, in Römer 6,14 steht es aber ganz anders und jetzt kommen ja alle Leute in die Hölle, die ihre Predigt gehört haben. So, und dann wird man manchmal dann auch ein bisschen ausfälliger inzwischen, weil man ja eben gerade sich so auch preisgegeben hat. Und das kann schon auch in so Situationen führen, wo es einem wirklich wahnsinnig schwerfällt, in den nächsten Wochen dann wieder zurückzukommen zu diesem Prozessgeschehen, ja, bis zu einer fertigen Predigt. Habt ihr da jetzt nach einiger Berufserfahrung auch irgendwie so einen Umgang, so einen gewissen Automatismus mit, wie ihr dann damit umgeht?
Ja, tatsächlich. Ich habe zwei Dinge, wie ich damit umgehe. Das eine ist, dass ich dann Bruder Müller sage, lass uns darüber morgen reden. Ja. Ja, oder rufen Sie mich gerne an, das passt jetzt hier nicht her. Und das zweite ist, habe ich von unserem Systematikprofessor gelernt, der hat in irgendeiner Podiumsdiskussion, wo unsere Hochschule sehr angegriffen wurde. Wir waren ja in so einem Prozess, also auch immer wieder. Unsere Hochschule ist ja wissenschaftlich vom Wissenschaftsrat akkreditiert worden und die Studiengänge sind akkreditiert worden. Und am Anfang musste das ja immer wiederholt werden. Ne? Das gab ja dann so eine zweite Akkreditierungsrunde und so. Und in diesem Zusammenhang gab es dann auch, sagen wir mal, eine öffentliche Befragung oder eine öffentliche Debatte dazu. Und da hat unser Professor für systematische Theologie irgendwann mal so ganz klar, freundlich und auch so ein bisschen in die Schranken weisend gesagt, ja, so kann man das auch sehen. Und das war alles. Mehr hat er nicht gesagt. Und da dachte ich, das ist so eine gute Antwort, weil es lässt dem anderen seine Meinung und sorgt dafür, dass bei mir die Tür nicht noch weiter aufgeht, mich verletzen zu lassen. Mhm. So, das ist so meine Herangehensweise. Natürlich ist es so, in unseren kleinen Gemeinden, dass wir uns ja alle kennen. Ne? Wir haben ja keine 10.000 Mitglieder, sondern wir haben hier in Lesum 55. Das heißt, ich kenne jeden. Ich weiß von jedem, wo er wohnt. Also sozusagen, da ist natürlich auch eine andere Verletzlichkeit da, aber auch eine andere Nähe, die vielleicht auch manche Schranke darstellt, nicht sofort mit allem rauszuplauzen. Ich kenne natürlich, ich habe dann meinen Predigtbuddy. Ich kenne ja ich kenne ja die großen Krisen. Ich kenne auch die großen emotionalen, persönlichen Krisen, die meine Berufung in Frage, in denen ich meine Berufung in Frage gestellt sah. Und dann hatte ich meinen Predigtbuddy Lea und dann haben wir darüber gesprochen. Und sie hat mir manchmal den Kopf zurechtgerückt und mir auch manchmal gesagt, nimm dich nicht wichtiger, als du bist. Freundlicher.
Lea, wie sagst du, wie formulierst du das denn freundlich?
Also ich habe auch gerade staunend zugehört. Ich überlege gerade, also ich hatte das tatsächlich 2 bis 3 Mal, dass man mir sogar im Vortrag oder in der Predigt die gesprengt hat. Und 2-mal sogar Ostern.
Kurz, sorry, ich bin so ein biederer lutherischer Landeskirchler. Ja. Wie sprengt man eine Predigt? Also das sprengt meine Vorstellungskraft. Springt dann jemand auf und …
Ja, genau. Also vielleicht haben wir einfach als FreikirchlerInnen auch weniger Autorität, von der du gesprochen hast. Also ich habe das tatsächlich im Ostergottesdienst erlebt, dass ich darüber gepredigt habe, dass also mit einer Kreuzestheologie, Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und damit ist alles erzählt und das ganze Evangelium. Da habe ich mal vielleicht ein bisschen offener und weiter gepredigt, also vielleicht auch eher, wie es meiner Kreuzestheologie entspricht. Und da ist tatsächlich ein Mann aufgestanden und hat gesagt, bin ich denn hier falsch oder was? Dann habe ich ein bisschen mit ihm gesprochen und ihm auch gesagt, dass mir das, also dass es meine Fantasie sprengt, dass jemand in einem Gottesdienst falsch sein könnte. Und wir haben uns dann tatsächlich darauf geeinigt, dass wir Ostern dass wir nach dem Ostergottesdienst, wo echt viele was anderes vorhaben, ein Predigt-Nachgespräch machen. So.
Okay.
Und das haben wir dann gemacht. Aber es war trotzdem, es hat scheiße viel Kraft gekostet. Neulich habe ich beim Frauenfrühstück referiert. Und da war so eine Frau, die ihre kompletten Bibelkenntnisse gerne in das Referat eingeflochten hat. Und ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, ob sie für mich weiter referieren möchte oder ob ich weitermachen soll. Und da meinte sie doch, ich sollte weitermachen. Und ich glaube, das Auditorium wollte das auch so. Aber auch das war scheiße anstrengend. Sie hat mich dann im Anschluss gefragt, ob ich denn überhaupt den Heiligen Geist hätte und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir auf die Zunge gebissen und nicht gefragt, ob man den gerade im Supermarkt kaufen kann. Aber ich habe dann mit ihr gesprochen und habe gesagt, dass es wahrscheinlich unterschiedliche Gottesbilder und so weiter und so fort gibt. Und mir war es aber in dem Moment auch wichtig, als sie dann anfing mit ihrer Bibelkunde, klarzustellen, wer jetzt hier gerade die Theologin im Raum ist. So, also ich habe dann meins dazugepackt und das aufgenommen und habe das eingeordnet, wie das biblisch ist. So, ja, ist dann auch eine gute Übung, wenn man mal so kontinuierlich über 200 Predigtexte bespricht.
Ja.
Das ist der positive Nebeneffekt, ist ja auch, dass man so einen Zuwachs an Bibelkunde bekommt. Ne?
Das stimmt.
Ja, aber ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Die Frage ist ja, ich finde, das ist unfassbar kraftraubend, wenn sowas passiert. Und ich meine, keine Ahnung, wir predigen seit über 20 Jahren, natürlich nicht seit über 20 Jahren, jede Woche. Aber wenn sowas passiert, dann ist es unheimlich kraftraubend.
Wir hatten das bei uns im Gottesdienst zur Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, hat eine Frau in der Predigt gesagt, also während ich gepredigt habe, ich möge jetzt endlich mal das Evangelium verkündigen.
Während du, also am 1. Januar dann, oder wann macht ihr das?
Ja, so erstes 1. Januar Sonntag.
Und du stehst dann auf, so nach Silvester und?
Von oben, von der Empore runter, ich soll jetzt aufhören, politisch zu predigen und endlich das Evangelium verkündigen. Das war, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das war, als Habeck nicht.
Das war jetzt Anfang des Jahres.
Ja, oder war es letztes Jahr?
Stimmt, prüfet alles und das
Gute behaltet, ne? Das ist dieses Jahr.
Ja, genau, letztes Jahr war. Ja, ich bin auch immer am 1. Januar dran.
Ja, das genau.
Ist auch nicht so körperlich immer so ganz anwesend.
Ja, also ich predige das ja mehrmals im Jahr, die Jahreslosung, weil das so wichtig, ich finde die so wichtig, ja. Und alles, was sie tut, geschehe in Liebe, das war deshalb so eindrücklich für mich, weil die Frau mir wirklich von oben das so runtergerufen hat. Ich hatte darüber gesprochen, was es alles für Lieblosigkeiten in unserem Leben gibt und dass das auch auf gesellschaftlicher Ebene so ein bisschen um sich greift und hatte über diese Situation gesprochen, dass Habeck nicht von der Fähre runter konnte, als er aus dem Nordseeurlaub nach Hause wollte. Von der Hallig-Hooge kam der ja und mit ihm alle anderen Passagiere dieser Fähre ja auch nicht. Die konnten ja die Fähre alle nicht verlassen. Und da habe ich darüber gesprochen, dass das eben eine Art von Lieblosigkeit ist, die aus meiner Sicht einfach alles Gute vergessen lässt, so. Und dann, wie gesagt, kam von oben, ich soll jetzt aufhören, politisch zu sein. Und das Evangelium wäre nicht politisch. Und da habe ich zu ihr gesagt, das Evangelium ist hochgradig politisch. Und natürlich nicht parteipolitisch, aber es ist politisch so. Und dass ich jetzt aufhöre. Sie hat schon ein paar Mal so Gottesdienste so gesprengt, aber so massiv noch nie. Und dann habe ich gesagt, ich erlaube ihr ab sofort nicht mehr. Sie kann gerne gehen. Und ich erlaube ihr nicht mehr so in dieser Art und Weise den Gottesdienst und die Predigt zu sprengen. Und tatsächlich gibt es davon auch eine Aufnahme. Ich habe das ja die Gottesdienste früher immer veröffentlicht, die Predigten. Und habe dann in der Aufnahme erklärt, dass es dann eine Unterbrechung gab. Das war, wie Lea sagt, unfassbar kräftezehrend. Das hat mich sehr viel gekostet, auch weil hinterher Leute zu mir kamen und sagten, das wäre lieblos gewesen. Und da kann ich nur sagen, verwechselt Liebe nicht mit Kuscheln. Ja, das ist total liebevoll gegenüber den anderen PredigthörerInnen gewesen, zu sagen, höre jetzt auf, an dieser Stelle den Gottesdienst zu sprengen, denn du machst etwas kaputt, was anderen Menschen wichtig und kostbar ist. Lieblosigkeit ist hingegen, alles zu dulden, kann ein Ausdruck von Lieblosigkeit sein, so. Und das war für mich so das Schärfste, was ich mal erlebt habe. Und da gebe ich Lea recht. Ich glaube, dass wir FreikirchlerInnen nicht diese Autorität haben, die LandeskirchlerInnen haben.
Liegt die Betonung auch auf dem Innen?
Gute Frage, kann sein. Sehr gute Frage.
Also wäre jetzt die gleiche Situation, also wäre das jetzt Bruder Müller gewesen, der aber inhaltlich nicht groß was anderes gesagt hätte, hätte die da genauso reagiert? Weiß nicht, also wissen wir nicht, aber ist da mehr Autorität da?
Wir wissen das nicht zu 100%. Was wir wissen ist aber, dass Bruder Müller halt oft so predigt, dass alle sagen, ja. Habe ich zwar schon 83.000 Mal gehört, aber danke fürs nochmal.
Fürs erneute Bestätigen.
Ja, genau. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da hingekommen sind, aber du hattest ja eben gefragt, wie ich das liebevoller sage. Ich glaube, ein Mantra hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ein Kernsatz, den Anja und ich in uns tragen, ist, es gibt einen Gott und wir sind es nicht. Und ich finde, das erdet in solchen Momenten zu sagen, ich bin nicht Gott, aber die Person, die da jetzt gerade mit mir unzufrieden ist, ist es auch nicht. Mhm. So. Und sie hat die Person hat ihre Biografie und ihren, in der Transaktionsanalyse würde man sagen, ihren Bezugsrahmen. Mhm. Ich habe meinen Bezugsrahmen und ich darf von Berufs wegen mein Bezugsrahmen immer wieder weiten. So. Und das und sollte es auch und muss es auch. Und andere Menschen stehen nicht in dieser, ja, vielleicht in dieser permanenten, sich auch theologisch weiterentwickeln zu wollen oder so. Und ich glaube, Anja und ich, wir sind vor allem Predigerin, oder ich spreche von mir, ich bin vor allem eine Predigerin für die, die sich A, Interesse für Theologie mitbringen und B, interessiert sind persönlich und persönlichem Wachstum.
Hm. Und C, hören müssen, dass sie der geliebte Mensch sind.
Natürlich, natürlich.
Und immer und immer und immer wieder, ja, du bist der geliebte Mensch. Gebrochen und doch ganz, verwundet und doch heil. Durch Jesus Christus.
Genau, das ist ja dieses, das wäre ja das Nächste, was uns auszeichnet, ist ja immer dieses, also ist da der Gott der Liebe oder nicht?
Wir nähern uns am Ende des Jahres, ja auch Weihnachten. Kluge Leute, die predigen müssen, die haben ja schon in den Sommerferien oder danach angefangen, den Weihnachtsgottesdienst zu machen.
Oh Mann, ich bin so wenig klug.
Alle anderen. Alle 99,9% anderen fallen jetzt noch daran rum, egal wie kurz wir uns vor Weihnachten befinden. Ist aus eurer Sicht diese Weihnachtspredigt ein besonderer Ort? Zeichnet die nochmal irgendwas besonders aus oder ist die eine Predigt wie jede andere auch?
Also ich finde, das Besondere ist, dass sich die PredigthörerInnen, dass es da einen riesen Kreis der Erweiterung gibt. So. Und ich betrachte das immer als Chance. Und mir ist es immer so wichtig, jetzt habe ich natürlich, weiß gar nicht, wie wir da hingaloppiert sind, aber jetzt habe ich ja natürlich auch einmal darüber gesprochen, dass nicht alle immer nur Standing Ovations, wenn Lea Herbert irgendwas auf der Bühne macht, aber in weiten Teilen bin ich maßgeblich bemüht, dass Menschen mit ChristInnen und mit Kirche eine positive Erfahrung machen. Und von daher habe ich Heiligabend beispielsweise oder die Christfestbar oder wie auch immer als Riesenchance betrachtet, dass da Menschen kommen, die das ganze Jahr nicht kommen und dass sie da etwas im Best Case empfangen oder wahrnehmen, ich sag's jetzt mal wieder so, was die Seele nährt und was warum es gut ist, innezuhalten an so einem vollen Weihnachtsprogramm mit all dem, was man da mitbringt, mit den unterschiedlichsten Emotionen, mit den unterschiedlichsten Herausforderungen, auch diese Tage zu gestalten, dass da das Evangelium aufleuchtet und dass wir auf den verweisen, über den wir das ganze Jahr sprechen, also dass er Mensch geworden ist, dass er die Liebe ist, dass er dass er das Licht der Welt ist und die Finsternis kann ihn nichts anhaben. Solche Dinge sind für mich da irgendwie ganz stark. Und dass die Menschen, die dazuhören, die schon 73.000 Mal auch die Geburtserzählung von Jesus Christus gehört haben, ein Anrecht darauf haben, zu hören, warum es der Rednerin, also in dem Fall der Predigerin oder dem Prediger, was ist das ist, was ihm heute daran berührt. Also warum er 2025 Weihnachten feiert. Was ist es? Und das finde ich, das will ich hören. Ich will, wenn ich, egal ob ich, also entweder mache ich es selbst oder ich will hören, warum dem Sprecher, dem Redner, dem Prediger, wie auch immer, oder der dem weiblichen Pendant dazu, warum für diese Person 2025 Weihnachten ist, Weihnachten gepredigt wird und Weihnachten wird.
Es gibt ja so eine Tendenz, die ich jetzt subjektiv beobachte, dass man gerade bei solchen Gottesdiensten, zumindest im landeskirchlichen und im katholischen Kontext, auch stärker von der Predigt sich verabschiedet, so klammheimlich. Also man hat es nie so bewusst gemacht, aber man sagt dann solche Sachen, so wie, ach, wenn die das Krippenspiel jetzt gehört haben, also mehr als zwei Sätze, da hört ja eh keiner mehr zu, so, oder so, oder der will doch auch niemand irgendwie was hören, oder die Leute, die haben es doch jetzt schon so oft gehört, ja, also es bringt ja jetzt nichts, nochmal was zu sagen, so. Anja, teilst du diese Einschätzung, oder würdest du auch in solchen Kontexten immer die Predigt verteidigen?
Ich verteidige die Predigt immer. weil ich finde, dass das Krippenspiel ist ja nur eine Sicht auf die Dinge. Es gibt ja noch viel mehr dazu zu sagen. Und ich glaube, das große Geheimnis liegt ja darin, ob die RednerInnen, egal was jetzt da für eine Rolle hintersteht, selber noch staunt, sich aber noch berühren lässt von dem Weihnachtsereignis. Und bei aller Kritik, oder auch aller historischen Kritik, die man daran äußern kann und auch allem, was wir nicht wissen, ist für mich Weihnachten, Heiligabend der Moment, an dem ich mich besinnen kann, nochmal neu auf dieses Staunen. So, und ich finde ja persönlich, dass jede Predigt so sein sollte, dass Menschen hineinkommen und angesprochen werden. Also, und deswegen ist mir meine Person so wichtig, ja. Ich habe auch schon, ich weiß noch, dass der Heiligabendgottesdienst 2020 war das, glaube ich. Entweder 20 oder 21, wo wir alle im Lockdown waren. Und ich war in der Kirche zusammen mit meinem Lebensgefährten und einem Kind und einer Frau aus meiner Gemeinde und wir haben über Zoom Heiligabend gefeiert. Und dieses Gebrochene, dieses unfassbar gebrochene Fest hat mir deutlich gemacht, wie gebrochen eigentlich unsere Welt ist und wie nötig das ist, dass Gott in diese gebrochene Welt hineinkommt, um uns zu heilen. Und dieses Staunen, das habe ich jedes Jahr aufs Neue. Ich habe das einfach. Und deswegen reicht mir ein Krippenspiel nicht aus. Zumal da ja auch lauter Sachen verbrämt werden, die ja nur tradiert sind, zusammengestückelt und gefrickelt aus allen Evangelien und aus liebgewordenen Traditionen, habe ich auch nichts dagegen, reicht aber nicht aus. Reicht überhaupt nicht aus. Wenn Heiligabend nur hängen bleibt, dass der Wirt Maria keinen Schlafplatz geben wollte, dann ist da was schiefgelaufen. Ja? Dann ist es zwar cute und niedlich, mein Sohn hat auch mal den Wirt gespielt, und findet es heute noch schlimm, dass er einen Wirt spielen musste und so grausam sein und Maria die Tür weisen. Aber das ist doch nicht das, was hängen bleiben darf an Heiligabend. Und deswegen finde ich Heiligabend einen Gottesdienst wie jeden anderen auch, dem eine Predigt zusteht. Die Predigt muss ja nicht 20 Minuten lang sein. Das darf ja auch eine Kurzpredigt sein. Aber es muss eine richtige Predigt sein. Zwei, drei Sätze reichen mir nicht. Es sei denn, diese zwei, drei Sätze bringen das Evangelium so pointiert rüber, dass die Leute nach Hause gehen und wissen, ja, deswegen deswegen ist die Sache mit Weihnachten keine erdachte Geschichte, sondern deswegen ist sie real in unserem Leben und verändert alles. Wenn du das schaffst, dann reichen 3 Sätze. Wenn du den Anspruch nicht hast, mit diesen 3 Sätzen genau das zu sagen, dann sag lieber nichts und lass jemand anders auf die Kanzel. Aber streich nicht die Predigt.
Manchmal ist auch das Krippenspiel die Predigt. Also auch das Krippenspiel kann Predigt sein, finde ich. Also vor allem dann, wenn die Kinder ausbrechen und dann nicht irgendwie sagen, hier ist kein Platz für dich, sondern komm rein, Platz ist in der kleinsten Hütte. Und dann auf einmal das Evangelium verstanden haben.
Das ist total cool, Lea, aber ist es nicht so, aber ja, ja, und du steckst in dem Text und dem ganzen Geschehen drin, du hast dich vorbereitet und so weiter. Jetzt kommt aber Lieschen Müller, damit wir nicht immer Bruder Müller benutzen müssen, wir nehmen mal jetzt Lieschen Müller dazu. Die war jetzt gleich, die Arme Müllers, ja.
Ja, wirklich,
das die Arme Müllers. Das Wandern ist des Müllers Lust, weißt du doch. So, also jetzt kommt Lieschen Müller in den Gottesdienst und erwartet vielleicht gar nichts. Oder sie erwartet alles. Und die steckt aber nicht so drin in dem Geschehen. Ich finde, dass in der Tat kann das Krippenspiel, vor allem dann, wenn es aus dem üblichen Rahmen ausbricht, Evangelium sein. Und dann wäre es erst recht Aufgabe dessen, der den Gottesdienst leitet oder die Verkündigung innehat, zu sagen, das war das Evangelium.
Nein, ich meine, also ich finde, die Challenge ist ja auch in den meisten Freikirchen, wir haben eine Christfestbar um und bei 16 Uhr für die Generation, keine Ahnung, 0 bis 101 oder so, ja.
Ja.
Meine evangelischen Kollegen, die haben um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr Krippenspiele für verschiedensten Alter. Dann haben sie die Christmette und so weiter und so co. Also die haben viel mehr Gottesdienste, um die Menschen zu berühren und die da auch kommen. Ich glaube, um 18 Uhr ist auch noch ein Gottesdienst.
Ja, und um 22 Uhr nochmal mit irgendeinem Kammerorchester, einem kleinen, also.
Genau, genau. Und ich finde, das ist ein ganz anderes Umgehen damit. Während wir BaptistInnen versuchen, um meistens gegen 16 Uhr einfach mal alle komplett zu bedienen.
Ist das nicht irgendwie auch bescheuert?
Oder ist es nicht besser? Warum muss ich denn um 14, 15, 16, 18 und 22 Uhr einen Gottesdienst anbieten?
Es ist vor allem eine Manpower-Frage. Ja. Es ist einfach eine Manpower-Frage, wenn du keinen Kirchenmusiker und was weiß ich was alles hast, ja.
Also unsere Kirche würde einfach nicht reichen. Also wenn wir nur einen Gottesdienst anbieten würden, dann würde die Kirche einfach nicht ausreichen.
Ja.
Mach drei Gottesdienste und sorge dafür, dass nach jedem Krippenspiel ein anderer sagt, was ihn jetzt gerade, wenn man sagt, die Krippenspiel reicht aus, dass ein anderer die 3 Sätze sagt, die sagen, das ist es, was du dieses Jahr hören musst. Das ist nämlich die Frage, was müssen die Leute dieses Jahr hören? Die müssen nicht das hören, was sie 2024 gehört haben. Vielleicht müssen sie es auch nochmal hören mit anderen Worten, denn die Botschaft ist ja immer die gleiche. Gott liebt dich so sehr, dass er einer von uns wird.
Ich möchte der Lea da trotzdem nochmal recht geben. Also ich finde ein Krippenspiel, wo wir hinterher dann auch sagen, das war jetzt wirklich ein gutes Krippenspiel. Also jenseits jetzt davon, wenn unsere Kinder mitspielen, dann war es natürlich immer das Beste. Ja, also fest, dass sich das mal irgendwann anhören, was wir hier reden. Jenseits von diesem Fakt, es ist doch so, ein gutes Krippenspiel, ein gelungenes, aktualisiert doch eigentlich auch nochmal diese Botschaft. Also weißt du, das ist wie bei so Krippenbildern, wo wir manchmal, finde ich, in so ein bisschen, ja, wie sage ich das jetzt vorsichtig, ich will jetzt dann auch nicht falsch verstanden werden. Es gibt ja in den letzten Jahren eine vollkommen berechtigte Kritik an Jesus-Darstellungen, an Darstellungen in Kinderbibeln etc. pp. Aber die Tradition, Krippen zu lokalisieren, indem sie plötzlich in einem Fachwerkhaus stattfinden oder dass die Leute einfach Sweater anhaben oder sonst wie, ja, oder von den Palästinenserinnen, die Krippen schnitzen, wo halt eben die Mauer durch die Krippe durchgeht oder so, ja, also mit einer klaren politischen Botschaft. Man muss sagen, das ist ja eigentlich eine große Tradition, dieses Gottesgeschehen, dass er Mensch wird, dass er auf diese Erde kommt und seine Geschichte mit uns nochmal umschreibt, Ja, dass das eine gute Tradition hat und ein gutes Krippenspiel würde halt dann einfach auch 2025 aus meiner Sicht es ohne Predigt schaffen, diese Aktualisierung zu leisten, sofern man den Mut besitzt, jetzt nicht einfach nur zwei Schulkinder in einen Eselhintern und einen Eselkopf zu stecken. Ja, also weißt du, was ich meine, Anja?
Ja, ja, also aber diese Arbeit musst du dir auch wirklich machen.
Ja.
Also das ist das Entscheidende. Nicht das Krippenspiel raus und das schon deine Großeltern gespielt haben, sondern also vielleicht ist auch genau das das Richtige, ja, so ein Nachkriegs- oder so ein Kriegskrippenspiel. Ich weiß es nicht, ja, so aus der Zeit von 1940. Vielleicht gibt es da was, was uns richtig doll berühren kann. Aber ich finde, dass wenn ich war in dem Theaterstück, wie heißt es denn? Ist egal, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wurde auch in der ARD verfilmt. Also es ist ein Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Ach so, Schuld, glaube ich, heißt das.
Schuld, da
So, und da war ich in Oldenburg im Theater vorher und wir wurden vorher sozusagen eingebrieft in das, um zu verstehen, um die Rechtsnormen zu verstehen, um zu verstehen, was ist zum Beispiel Mord oder was ist Totschlag und so weiter. So, und hinterher haben wir noch die Chance gehabt, über das Theaterstück zu sprechen, weil es wirklich ein Theaterstück war, was an die Substanz ging. So, jetzt stell dir vor, das Krippenspiel könnte ja auch sowas sein, was an deine Substanz geht. Dann reicht es aber nicht, wenn nur das Stück an sich dasteht, sondern man muss dazu auch was sagen. Und man kann ja nicht sagen, das war jetzt ein gutes Theaterstück, das war jetzt ein gutes Krippenspiel, weil das würde ja bedeuten, die anderen waren nicht gut. Das habe ich vorhin gesagt mit der Predigt, die ich gerade noch mit 4 bestanden habe. Wer darf denn sagen, das war gut? Denn es kann sein, dass unter den 300 Leuten, die da im Gottesdienstraum saßen, oder den 500, 2 waren, die das so berührt hat, dass es schon ausreicht. Und dann war es schon gut. Das reicht dann. Und wenn es die es gespielt haben, berührt hat, reicht es auch. Und ich muss weiterdenken für die anderen 498, die da auch noch sitzen und auch noch den Anspruch haben, noch mehr mitzunehmen. Und deswegen sage ich ja von mir aus 2 Sätze, 3 Sätze. Keine, von mir aus, ich ruder ja schon zurück, von mir aus verzichte noch auf eine ganz große Predigt, aber bring noch mal auf den Punkt, was das Evangelium für dich heute ist. Und wenn es für dich das Evangelium ist, dann glaube ich, gehen andere damit in Resonanz. Das ist ja mal die wichtige Frage, die wir uns stellen. Was ist heute das Evangelium? Das fragen Lea und ich uns.
Ich glaube, also Professor Dr. Rainer Knieling würde ja sagen, Predigt ist Rede über Gott, sozusagen. Und zu Weihnachten, mindestens zu Weihnachten, wenn nicht jeden Sonntag, gehört für mich dazu zu sagen, wie teilt sich denn Gott mit? Wie teilt sich Gott den Menschen mit? Und wenn das auftaucht in einem Weihnachtsgottesdienst, dann braucht es für mich nicht nochmal irgendwie eine Predigt, aber es braucht die Rede über Gott oder wie Gott sich mitteilt. Und ob das in einem Krippenspiel verankert ist, oder in einem, im freikirchlichen Kontext würde man sagen, so eine Art Zeugnisteil oder wo irgendjemand einfach davon erzählt, warum er gerade an Weihnachten andockt und was für ihn Weihnachten jetzt 2025 bedeutet.
Ja, aber dann genau, ich glaube, dass ich ein viel weiteres Verständnis von Predigt habe. Mhm. Also für mich ist die Predigt, ich habe mal mit einem Freund ein bisschen darüber diskutiert, für mich ist die Predigt jetzt nicht zwingend eine akademische Rede vorne von der Kanzel. Für mich kann eine Predigt auch dialogisch sein.
Genau, na klar.
Machen wir ja oft genug, Lea und ich ja oft genug. Finde ich nicht, wir könnten öfter, aber jedenfalls haben wir schon gemacht. Aber also ich finde, eine Predigt ist jetzt nicht zwingend eine Rede, die von vorne stattfindet und alle hören andächtig zu und sind mehr oder weniger dabei. Ne? Mein Sohn schläft regelmäßig Heiligabend ein, wenn ich predige. Sei ihm gegönnt. Aber für mich ist eine Predigt ja nicht nur, dass ich da vorne stehe und irgendwas sage und alle müssen zuhören und schweigen. Von mir aus kann eine Predigt auch so stattfinden, dass Leute sich beteiligen daran. Eine Nachfrage, habe ich schon mal aufgefordert, in der Predigt frag nach, wenn du was nicht verstehst. Und das ist auch passiert. Auch das ist Predigt.
Ich glaube, wir haben manchmal gar nicht in der Hand, was Menschen für ihre Predigt nehmen. Oder aufnehmen. Also ich habe mal, in einem Krippenspiel bei uns hat ein muslimisches Mädchen mal den Engel gespielt und hat gesagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Das war für mich die Predigt schlechthin.
Ja, ja, genau. So, ja.
Oder guter Dings hin, gibt es das auch. Also ja, manchmal suchen wir es uns ja, also entscheiden wir das ja gar nicht, was der einzelne Gottesdienstbesucher, die einzelne Gottesdienstbesucherin für sich als Predigt mitnimmt.
Genau, und Michael hatte ja aber gesagt, und das möchte ich nochmal, darf ich nochmal hin zurück. Du hattest ja gesagt, Michael, dass sozusagen, dass die KollegInnen dann möglicherweise sagen, naja, das, was muss ich denn da erzählen, was sie ohnehin immer schon hören, das Krippenspiel reicht, da will doch keiner mehr zuhören. Und dem widerspreche ich. Wenn deine Haltung ist, das Krippenspiel reicht aus, weil eh keiner mehr zuhören will, was danach kommt, dann ist deine Haltung falsch. Deine Haltung muss sein, das Krippenspiel ist die Predigt. Und unter Umständen gibt es auch etwas, dazu, was man noch dazustellen kann. Also weißt du, wenn ich in Gottesdienst, ich bereite den Gottesdienst immer so vor, und das habe ich auch so gelernt, was mache ich wann, warum? Was ist meine Intention? Und wenn meine Intention, auf eine Predigt zu verzichten ist, die ist, weil da eh keiner zuhört, dann sollte ich an meiner Intention arbeiten. Sage ich, das Krippenspiel ist die Predigt, weil das Evangelium leuchtet, die Menschen kriegen gesagt, was sie heute hören müssen. Es ist aktualisiert und wir wissen, wir erleben das große Wunder, dass Gott sich uns Menschen so zuwendet, dass auch das Kleinste und das Größte es verstehen kann. Wenn mir das bewusst ist, und zwar nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern wirklich bewusst ist, dann verzichte auf die Wortverkündigung, ja, von mir aus. Aber das überprüfe deine Intention.
Ihr hattet am Anfang gesagt, dass ihr die Perikopenreihe durchmacht. Seid ihr in 3 Jahren vorbei, stellt den RSS-Feed ein und wir müssen alle in Zukunft ohne die Predigt-Buddies leben.
Ja, Lea, jetzt du.
Es gibt auf jeden Fall Pläne, weiterzumachen, die verschiedensten Ideen. Es gibt ja auch Perikopen, die wir noch nicht besprochen haben. Es soll ja sogar biblische Texte geben, die gar nicht in den Perikopen drin sind.
Das ist krass.
Lüge. Hör auf.
Und ja, es gibt wirklich sehr viele Ideen. Was Anja und ich vermuten, ist aber, dass diese Schlagzahl, dass die abnehmen wird, also, oder vielleicht auch nicht, also, wenn ich
mir das heute gar nicht vorstellen, muss ich sagen.
Ja, also, wir lieben es sehr und ich glaube, es gibt noch viel, 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 viel über die Bibel zu sprechen.
Ja, genau.
Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, also aktualisiert nochmal, also wenn zum Beispiel irgendwas Krasses passiert, wir merken, die Perikope und das, was gerade passiert ist, gehört irgendwie zusammen, dass man dazu nochmal dann eine Folge aufnimmt oder vielleicht auch sagt, wir verweisen nochmal auf Folge XYZ und stellen nochmal folgende Erkenntnis dazu oder irgend sowas.
Dass wir so Updates machen, hatten wir uns auch schon mal überlegt. Also, weil wir ja die ganze Zeit drüber sprechen, dass wir dann darüber sprechen, oh, okay, wo docken wir jetzt an? Wo gehen wir jetzt in Resonanz? Genau. Warum ist das dann, keine Ahnung, im Jahr 2030 irgendwie spannend? Und wichtig, diesen Text zu predigen.
Liebe Anja, liebe Lea, vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit, die ihr euch jetzt genommen habt, mit mir über die Liebe zur Predigt zu sprechen, die bei mir ja durchaus auch vorhanden ist als Pfarrer. Ich möchte noch kurz allen Hörerinnen und Hörern da draußen sagen, wenn euch jetzt auch zum Jahresende ganz besonders unsere Arbeit bei der Eule gefällt, dann gebt doch eine Bewertung für den Podcast ab, das würde mich wahnsinnig freuen und überlegt doch auch, ein Abo abzuschließen, das unterstützt unsere Arbeit, unabhängigen Kirchenjournalismus zu betreiben. Macht das jetzt, kleines Weihnachtsgeschenk, lasst euch ein Herz, wenn ihr das schon länger vorhattet, das würde mich wirklich freuen. Liebe Anja, liebe Lea, vielen Dank und damit sage ich Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank auch dir.